Guten Morgen. Ich grüße euch an diesem Sonntag, den 13. Juni, den zweiten Sonntag nach Trinitatis, ganz herzlich mit dem Wochenvers von dieser Woche aus Matthäus 11, den Vers 28. Kommt doch her zu mir, spricht Christus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ganz besonders grüße ich Gäste, die von weit her gekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile hier im Gottesdienstraum sind. Gidi und Steven aus Malta, seid ihr schon da? Steht doch mal kurz auf. Hallo Malta! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Toll, dass ihr unseren Gottesdienst besucht. Ja, ich möchte mit euch beten und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Vater, wir haben uns hier versammelt vor dir, vor deinem Sohn und vor deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du in diesem Gottesdienst hier wirkst, dass du hier anwesend bist, dass dein Heiliger Geist hier anwesend ist, dass wir dich anbeten, nur dich allein, auf dich schauen, deine Worte aufnehmen. Wir danken dir, dass für uns das hier in Deutschland möglich ist, dass wir uns hier frei versammeln können. Wir danken dir, dass dein Wort hier noch so verkündet werden darf. Bitten dich für alle Gottesdienste hier in diesem Haus, bei den Kindern, bei uns, in dieser Stadt Dortmund und in dem Land, in Europa und wo sonst auf der Welt, wo sich Menschen in deinem Namen versammeln. Bitten dich auch weiterhin um Gnade, dass Menschen dich kennenlernen, dich neu kennenlernen und ihre Lasten ablegen am Kreuz. Und bitten dich, dass du jetzt hier uns ein neues Herz schenkst, uns neu auf dich auszurichten. Amen. Ich möchte gerne mit euch singen und ich habe den Gregor gefragt. Gregor, ich habe ein Lied ausgesucht. Ich könnte mir vorstellen, das kennt die Gemeinde noch nicht so. Das heißt, kommt doch her zu mir, wenn euch Sorgen und Ängste quälen. Und dann habe ich gesagt, Gregor, vielleicht ist es gut, du spielst uns das erst einmal vor und dann mit Gregors tatkräftiger Unterstützung werden wir das, denke ich, schaffen. Finde ich toll. Ein Lied, was wir noch nicht so häufig gesungen haben. Ich möchte euch ein paar Ansagen jetzt machen und später nochmal. Es sind ein paar viele, die wir nicht alle am Block hören können. Zum Ersten möchte ich euch grüßen von André Pascher. Der hat zwar nicht mir geschrieben, aber der Conny Ziegenbruch. Und er lässt euch sagen, die Arbeiten am Gulgata-Projekt gehen gut weiter und zügig voran. Und apropos Gulgata, die letzten Sonntag da waren, die haben ja mitbekommen, dass Kinder für uns gekocht, gebacken, gewerkt haben. Wir haben schöne Dinge essen können, die aus Brasilien stammten. Und dafür haben die ja Geld eingenommen. Und ich möchte euch sagen, es sind 819 Euro bei rumgekommen. Und ich finde, das ist ein Applaus wert. Und ich denke, dass André Pascher damit gut weiterarbeiten kann. Jetzt bitte ich den Jürgen Hedfeld mal kurz nach vorne. Jürgen, du hast uns auch Schönes zu sagen.
Haben wir Fotos? Haben wir. Ich möchte herzlich danken für die vielen Pakete zum Leben, die gelegentlich hier in der Gemeinde immer wieder mal da vorne zu finden sind. Damit ihr auch mal ein Dankeschön kriegt, habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. In der vorigen Woche ist ein LKW von hier nach Bukarest gefahren und hat Pakete zum Leben mitgenommen und auch Kleiderkisten mit Kleidung für Kinder. Und dann haben wir noch viele andere Sachspenden bekommen von Firma HIP und wie die alle heißen, und Humana. Und alles geschenkte Sachen, die so kurz vor dem Ende der Verbrauchszeit sind. Und wir haben sie verteilt im Gemeindehaus dort in Bukarest. Hier wird der LKW gerade ausgeladen. Und ich wollte euch herzlich danken dafür, dass ihr so treu da mitmacht. Vielen Dank. Ich habe da drüben wieder kleine Kärtchen hingelegt. Wer wissen will, was in ein Paket hineingehört, kann es dort erfahren. Dankeschön.
Danke euch. So, wir wollen nochmal ein Lied singen und wollen dabei die Kollekte zusammensammeln. Ich habe dran gedacht, Frank. Und zwar das Lied 88, Lobe den Herrn, meine Seele. Danke, Gregor. Das war echt fröhlich. Wie nennt Conny das? Ein Schlager. Finde ich richtig gut. Ich möchte euch oder mit euch jetzt einmal tief in euer Herz schauen. Und ich habe, weil ich nur 100 Stück gestern noch bis 11 Uhr nachts geschafft habe, euch Kärtchen hier hingelegt. Und die, die vielleicht noch sehen, wo hier freie Plätze sind, die nehmen sich die doch bitte mal. Vielleicht so in Reihen vor euch, wo einfach noch ein Kärtchen und ein Stift liegt. Yogi, neben euch liegen auch noch welche. Habt ihr für euer Leben einen Traum gehabt, der sich noch nicht erfüllt hat? Ein Herzenswunsch? Ich meine nichts Materielles, nichts, was man sich kaufen kann, wenn man mal viel Geld erben würde. Ich meine etwas, was ganz tief hier unten noch drin steckt, von dem, wonach ihr euch noch sehnt. Ich frage einfach mal rum. Hast du noch einen Traum?
So spontan nicht.
Auch, finde ich gut. Dirk, du?
Oh, ist schwer. Vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und Frieden in der Familie, Geduld zu haben.
Ich gehe noch mal weiter. Haben Sie einen Traum, der sich noch nicht erfüllt hat?
Ich freue mich auf den Tag, wo der Herr Jesus wiederkommt.
Ja, hier hat jemand auch noch einen.
Ja, bei Gott zu sein und erlöst zu sein, also wo jetzt also keine Plagen mehr sind, wo ich also nicht mehr geärgert werde, aber gequält werde.
Auch keine Krankheit mehr, ne? Da hat noch jemand.
Ja, mein Herzenswunsch ist, und das möchte ich darum offen aussprechen, dass meine Cousine Margit, die verschwunden ist, Jesus kennenlernt. Ob sie zu uns wiederkommt oder nicht, aber dass sie Jesus kennenlernt und annimmt. Das ist mein Herzenswunsch.
Ja, ich glaube, wenn wir mal ein bisschen bei uns reingucken, vielleicht entdeckt da jemand auch noch mal was, was ganz tief vergraben ist, ganz tief in uns drin ist und was manchmal hochkommt, so ein bisschen nach oben. Und dann manchmal auch ein bisschen bitter schmecken kann. Wer uns kennt, wusste, dass Stefan zu meinem Herzenswunsch war, immer Kinder zu kriegen. Der war hier immer tief drin. Als Arne und ich über das Thema gesprochen haben, habe ich gesagt, mein Herzenswunsch war immer, in einer Band mitzusingen. Habe ich gar keine Stimme für, aber der war da oder der ist da. Und ich habe euch einen Zettel mitgebracht oder ein Kärtchen, auf dem ihr vielleicht nur jeder zweite, weil ich nur 100 Stück gestern machen konnte, mal diesen Herzenswunsch draufschreiben könnt. Und den ihr vielleicht in eure Bibel legen könnt. Wer glaubt, dass das erst in ferner Zukunft passieren kann, dann kann das in die Offenbarung legen. Wer glaubt, dass das vielleicht auch schneller kann, der kann das ja weiter nach vorne tun. Und ich weiß, dass Gott diesen Herzenswunsch kennt von euch. Aber wie gehen wir da manchmal um? Hat es manchmal Schmerz hinterlassen bei denen, die uns jetzt gerade den Herzenswunsch genannt haben, weil der noch nicht passiert ist, noch nicht eingetreten ist? Ist das so oder haben wir den gut zugedeckelt? Ist der gut weg? Ich weiß, dass Jesus nur Gutes und Gott nur Gutes mit uns vorhat und dass er auch damit was ganz Gutes macht. Ihr habt ja Gelegenheit und Zeit, jetzt noch während des Gottesdienstes dann nochmal drüber nachzudenken.
willst du dich nicht langsam fertig machen? Es ist schon viertel nach. Ach Mensch, sieh dir das mal an. Ob sich das noch lohnt, die zum Schuster zu bringen? Ach Günther, mach schon, lass mich nicht so lange warten. Wir müssen doch los. Ich singe doch heute im Chor und das Einsingen beginnt um 20 vor. Ich will doch nicht zu spät kommen. Du weißt, wie empfindlich Siegfried ist, wenn es um die Pünktlichkeit geht. Meinst du, die Schwarzen gehen auch?
Die Schwarzen?
Schuhe zum Kostüm, Mensch, Siegfried, was ist denn heute los mit dir? Mach schon, lass mich nicht länger warten.
Es geht nicht.
Was?
Es tut mir leid, aber es geht nicht. Ich komme heute nicht mit in den Gottesdienst.
Geht's dir nicht gut? Kriegst du eine Erkältung?
Nein, nein, das ist es nicht. Ich bleibe einfach nur zu Hause. Ich kann's nicht mehr.
Was soll das heißen, ich kann's nicht mehr? Was meinst du damit?
Ich gehe schon. Ich werde nicht mehr hingehen. Ich gehe schon viel zu lange in die Gemeinde, obwohl ich mich total leer fühle. Ohne jeden Kontakt zu Gott, ohne dass ich irgendwie richtig zuhören würde. Ich spüre nichts mehr. Absolut nichts mehr. Ich höre jetzt auf, den anderen etwas vorzumachen. Mir etwas vorzumachen.
Günther, wir gehen jetzt 12 Jahre in diese Gemeinde.
Hast du mir überhaupt zugehört?
Natürlich kannst du mal zu Hause bleiben. Warum auch nicht? Ich würde nur gerne wissen, was... Warum?
Ich kann nicht mehr glauben.
Ja, das kann schon mal passieren, denke ich. Das kann immer mal vorkommen. Bleib ruhig mal zu Hause.
Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Aber ich habe nichts gesagt. Bin immer weiter mitgegangen. Hat ja auch keiner was gemerkt. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Will nicht mehr. Ich gehe heute nicht hin und nächste Woche nicht und dann die Woche auch nicht.
Ja, Günther, jetzt wart mal.
Ich habe schon lange aufgehört zu beten.
Ja, und was soll ich den Leuten sagen, wenn sie nach dir fragen?
Sag ihnen, was du willst, oder sag ihnen die Wahrheit, musst du wissen.
Warum hast du denn nicht schon viel früher mal was gesagt?
Es kam so langsam, so schleichend, dass ich es selbst kaum bemerkt habe. Später dachte ich dann, das wird schon wieder, das ist jetzt nur so eine Phase. Gott zeigt sich bald wieder, ich spüre ihn irgendwann wieder ganz deutlich. Aber es ist nicht wieder geworden. Ich bin nur noch leerer geworden, immer leerer. Jetzt geht's nicht mehr. Es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ich habe es versucht, aber es geht nicht.
Und wenn du vielleicht erstmal mit dem Pastor redest?
Wenn du überhaupt noch mitsingen willst, dann musst du dich jetzt aber beeilen. Nein, nein, mit dem Pastor möchte ich nicht darüber sprechen. Dem höre ich ja schon Woche für Woche zu und spüre überhaupt nichts. Du kannst ruhig gehen. Ich bin soweit okay. Ich komme einfach nur nicht mehr mit.
Gut. Okay. Dann... Bis später. Ach Schatz, holst du bitte noch den Kuchen raus? Das habe ich jetzt völlig vergessen.
Mach ich.
Ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben. Ich hab nur nichts gesagt. Hab einfach immer weitergemacht. Und beten tue ich schon lange nicht mehr. Halbzeit Lebensmitte, so haben wir diesen Gottesdienst überschrieben. Und wir glauben, dass wir mit dieser Szene, die wir gesehen haben, ziemlich genau etwas von dem beschreiben und treffen, was der eine und andere zumindest von uns fühlen wird, empfinden wird. Ich bin schon so lange dabei, aber so richtig lebendig ist der Glaube in mir längst nicht mehr. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und haben nachgeschaut, wo in der Bibel solche Geschichten uns erzählt werden von Menschen, denen es so oder vielleicht ähnlich gegangen ist, wo Glaube aufhört, wo sie in eine tiefe Krise geraten sind. Geschichten auch, die beschreiben, wie andere Menschen damit umgegangen sind, damals und auch heute. Und eine solche Geschichte finden wir im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Ihr habt diesen Text vor euch liegen. Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhören zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht wieder. Da ist eine Frau offensichtlich in einer großen Not. Irgendetwas hat sie veranlasst, aus ihrer Ehe auszubrechen, sich einen anderen zu nehmen. Und es blieb nicht geheim, es wurde offenbar, es wurde sichtbar. Und da sind da andere, die sie nehmen, vor Jesus bringen und sagen, jetzt muss aber Recht gesprochen werden. Das geht nicht. Das ist absolut ein No-Go. Und Günther? Ist das ein No-Go für uns? So nicht? Das kann nicht sein? Sehr interessant ist, dass diese Geschichte aus Johannes 8 ursprünglich nicht im Johannesevangelium zu finden war, sondern relativ spät ist dieser Text, Johannes 8, 1 bis 11, in das Johannesevangelium eingeflossen. In erst einer späteren Handschrift finden wir es dort. Einen entsprechenden Hinweis findet man auch in den heutigen Bibeln. Und das regt natürlich zu der Frage an, warum steht diese Perikope, diese Geschichte, anfangs ursprünglich nicht im Evangelium und wird später quasi nachgereicht? War das, was Jesus hier mit dieser Frau tat, so ungeheuerlich, dass sich die frühe Gemeinde möglicherweise scheute, diese Geschichte in ihre Überlieferung von Jesus aufzunehmen? Oder war es vielleicht so, dass man in der jungen Gemeinde etwa 100 nach Christus begann, die nicht so ganz frommen auszusortieren? Wie wir es etwa im Hebräerbrief lesen, dass wer vernachlässigt, den Gottesdienst zu besuchen, um den muss man sich intensiv kümmern. Vielleicht steht hinter all dem noch mehr als nur ein positives Kümmern, sondern vielleicht auch, den muss man ausschließen, heraustun. An den Rand der Gemeinde gebracht, ist es besser, sie ganz herauszusetzen, die, die nicht mehr fromm genug sind, nicht mehr orthodox genug glauben. Jedenfalls, dieser Bericht aus den umlaufenden Berichten vom Wirken Jesu durfte nicht verloren gehen. Und so sind wir dankbar, dass er sich heute im Johannesevangelium findet. Niemand bestreitet, dass dieser Text zum Urbestand des Evangeliums gehört, dass genau dieser Text uns beschreibt, wie Jesus war und dass er genau deswegen gleich eine Hymne vor dem Spiel gesungen ins Evangelium gehört. Denn es musste weitergegeben werden, diese Geschichte. Sie zeigt unüberbietbar deutlich, wer Jesus ist und wer Jesus ist im Umgang mit Günther. Der Bericht kann uns helfen, in alle Zukunft den Weg, das Ziel der Botschaft Jesu zu erfassen. Normalerweise wird ja eine Hymne am Ende eines Turniers gespielt. Wenn dann unsere Elf gewonnen hat, wird es unsere sein. Wenn die Plätze und der Sieger feststehen. Aber weil diese Geschichte so einen einzigartigen Überlieferungsprozess durchlaufen hat, ist sie eine Art Hymnus, eine Hymne auf das Leben Jesu, eine Hymne auf das Evangelium. Es ist die Botschaft, seht, so ist Gott. So geht Jesus mit Menschen um, mit dieser Frau, mit Günther. So begegnet er dir in deiner Lebensmitte. Hätten wir nur diese eine Überlieferung vom Wirken Jesu, wir wüssten, wie er war und wie er dachte. Aber praktisch, was soll mit Günther geschehen? Wie wollen wir mit ihm umgehen? Mit dem Pastor reden will er nicht? Seine Frau scheint ihm auch nicht die allergrößte Hilfe zu sein. Auf jeden Fall kommt ihr nicht in den Sinn, an diesem Morgen einfach mal zu Hause zu bleiben, sich ihm zuzuwenden. Nein, in der Gemeinde läuft das Programm weiter und zu spät kommen ist nicht angesagt, also geht sie. Wie mit diesem Günther umgehen? Er kommt nicht mehr mit. Heute nicht und morgen nicht und die Zukunft auch nicht mehr. Da ist offensichtlich etwas sehr, sehr schief gegangen. Für die Menschen in der Geschichte damals, für die Pharisäer und Schriftgelehrten war das, dass sie diese Frau erwischten beim Ehebruch, so eine Art Elfmeterschießen. Das war die ultimative Chance, Jesus zu Fall zu bringen. Wird im Fußballspiel ein Elfmeter verhängt, ist dies die einmalige Gelegenheit, die todsichere Chance, einen entscheidenden Treffer zu landen. Und in diese Chance sehen sie sich unversehens versetzt. So bringen sie die Frau zu Jesus und sagen, so, was machst du jetzt? Eine Frau wird da vor Jesus geschleppt, interessanterweise nur sie und nicht der Mann. Es wird gesagt, in flagranti wurde sie erwischt, aber nur sie wird vorgeführt, der Mann nicht. 2. Mose 20, 14 spricht in diesem Fall eindeutig, du sollst nicht Ehe brechen. Und das Strafmaß steht nach 3. Mose 20, 10 auch fest. Beide müssen getötet werden. Jesus, wir wollen hören, was du dazu zu sagen hast. Das sind die anderen. Sie fragt Günther, was werden die denn sagen, wenn du nicht mehr kommst? Was soll ich denen denn sagen, dass dein Glaube plötzlich aufgehört hat? Sag ihnen, was du willst. Oder sag ihnen die Wahrheit. Aber bedeutet die Wahrheit in diesem Fall nicht Todesurteil? Was kann jetzt Jesus tun, um dieses Globe and Go seiner Gegner zu vermeiden? Wie ihren Angriff abwehren, seine Bloßstellung auch abwehren? Jesus übertritt, wie die Ankläger wissen, gerne die Schranken des Gesetzes. Nie ist er auf der Seite derer, die eindeutig wissen, wo es lang geht. Aber Jesus, willst du mehr sein als Mose? Weißt du besser über Gottes Willen Bescheid als er? Jesus ist auf der Seite derer, die nicht so eindeutig wissen, wo es lang geht. Er ist bei Günther. Er ist bei dieser Frau. Das Gewohnte wird genommen, das Neue ist noch nicht da. Das ist offensichtlich die Situation von Günther, der da nicht weiß, wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin irgendwie in diesem Glauben groß geworden, aufgewachsen, 12 Jahre in diese Gemeinde gelaufen und jetzt? Die Frau in unserer Geschichte hat sich das auch nicht ausgesucht, zu sagen, hey, heute habe ich einfach Lust darauf, ich werde mal die Ehe brechen. Und so läuft das ja auch unter uns nicht. Ich glaube, das ist doch ein Ammenmärchen zu meinen, dass Menschen so leichtfertig mit ihren Beziehungen umgehen, just for fun. In der Regel hat es sich langsam angeschlichen. Kaum mal ausgesprochen, jedenfalls nicht gehört und dann ergibt sich die Gelegenheit. Dieser Jesus hält sich, das wissen die Rabbiner, an keine Regeln. Er achtet den Sabbat nicht, sondern heilt, wann er will. Er vergibt Sünden und spricht von Verfehlungen frei. Er ist mit Zöllnern und sogar mit Huren. Und immer noch hat er bisher seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können, aber jetzt haben sie ihn. Jetzt hilft ihm keine Interpretation mehr und keine Sonderwege, jetzt wird er festgenagelt. Er sitzt in der Falle. Schluss, Jesus, mit diesem Gerede lächerlicher Menschlichkeit. Mit deinem barmherzigen Getue, mit deinem verdrehten Menschenbild. Schluss mit dem Gerede von der Erlösung der Zerbrochenen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, jetzt wird Recht gesprochen. Genug mit dem süßen Gequatsche. Das Sommermärchen ist ausgeträumt. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass Recht Recht bleibt, dass Ordnung wiederhergestellt wird, denn Ordnung muss sein. Und wir Männer, wir Pharisäer, wir haben darüber das Sagen. Ist das für Günther eine Hilfe? Er sagt, ich bin wie entleert, leer geworden in mir. Langsam, schleichend hat sich das begeben. Ich weiß gar nicht mehr, wann es begonnen hat. Es hat sich zugetragen. So wie sich die meisten Beziehungen auch zutragen, auseinanderlaufen. Es verfließt sich, wie Wasser auf dem Tisch verschüttet. Ernüchtert, enttäuscht. Ernüchtert und enttäuscht ist Günther, aber dafür gibt es keinen unmittelbaren Anlass, so dass er sagen könnte, das ist passiert, das finde ich so schlimm, jetzt geht's nimmer. Sondern mehr so wie, mir kam das Bild in den Sinn von dem angeschwemmten Öl an den Küsten der USA. Dieses angeschwemmte, klebrige Öl, das sich überall hinliegt, überall hinzieht, weil es da weit draußen im Meer ganz in der Tiefe eine Bruchstelle gibt, weil es da ein tiefes Herzensanliegen gibt, das offensichtlich nicht erkannt ist, nicht wahrgenommen, nicht aufgeschrieben werden kann, weil nicht präsent. Und dann hat es den Bruch gegeben, tief unter der Wasseroberfläche, tief in der Seele verborgen. Keiner hat's gesehen. Und Günther hat's lange nicht mitgekriegt. Für ihn hat jetzt alles den Charakter des immer gleich Bekannten, das Gefühl, das viele von uns sicher kennen werden, in der Lebensmitte, Halbzeit, alles bekannt. Diese Spielzüge kenne ich schon alle. Keine Überraschung mehr. Nicht in meiner Ehe, nicht in meinem Beruf, nicht in der Gemeinde. Vor allem nicht mehr im Glauben. Routine überall. Diese Frau, denken die Pharisäer, auch dieser Frau wird Jesus bestimmt am liebsten zur Seite springen. Aber in diesem Fall wird ihm das zum Fangeisen werden, denn das Gesetz ist eindeutig und klar. Du sollst nicht Ehe brechen und die Strafe ist der Tod. An dieser Frau wird sich Jesus jetzt selbst verraten, wenn er irgendetwas anderes daherredet. In die Ecke getrieben wird Jesus hier auf dem Tempelplatz seinen Elfmeter kassieren. Doch Jesus lässt sich nicht in fruchtlose Diskussionen treiben, so wie man auch mit Günther jetzt endlos und wahrscheinlich fruchtlos diskutieren könnte. Das kannst du nicht machen, das ist falsch. Ganz realist versucht Jesus nicht, die Leute zu überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen. Er ist nicht interessiert an denen, die da gaffen, die da Zuschauer sind auf den Rängen und sagen, uns geht's gut, du hast ein Problem, schauen wir mal, wie du damit umgehst. Die interessieren Jesus nicht. An ihrer Art, Politik zu treiben, beteiligt er sich nicht. So bückt er sich nieder und schreibt auf den Boden. Was er da schreibt, ist offensichtlich nicht von Belang, sondern dass er sich nicht mit denen auseinandersetzt, die nicht helfen wollen, sondern richten. Entscheidend ist, dass Jesus bei sich bleibt, dass er zu sich kommt, dass er sein innerstes Streben und Wollen klärt. Und das ist, diese Frau soll diesen Gerichtsort lebend verlassen. Sie soll leben, weil der Vater im Himmel ihr Leben will und nicht ihren Tod. Die nach dem Gesetz handeln wollen, haben im Grunde recht. Auch das weiß Jesus. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Treue und Liebe von Menschen zu brechen. Und für uns persönlich kaum etwas Schlimmeres, als uns selbst nicht mehr zu kennen, uns von uns selbst entfernt zu haben. Nicht mehr zu wissen, was wir selber fühlen, uns wünschen. Unsere Herzensträume nicht mehr zu kennen, wie weit sind wir dann von uns abgerückt? Und darum sagt Jesus auch nicht, das Gesetz irre oder Mose habe sich getäuscht oder Gott hätte sich mittlerweile anders überlegt mit der Ehe. Und doch weiß Jesus auch, was später Paulus, Römer 7, Vers 10 einmal sagt, nämlich das Gesetz bringt den Tod, weil es niemand erfüllt. Hilft es niemandem? Es geht nicht, sagt Günther. Es geht einfach nicht mehr. Ich höre auf, mir und den anderen etwas vorzumachen. Ist das dein derzeitiger Spielstand? Halbzeit. Wie sieht dein Spiel zur Zeit aus? Wie sieht der Halbstand aus? Auch für dich hält Jesus keine Verteidigungsreden, mit denen wir uns gerne erklären oder auch rasch entschuldigen. Sicher, alles, was wir sind und tun, bildet einen Zusammenhang, aber das entschuldigt uns nicht. Es ist Halbzeit, es ist Lebenszeit und darin liegt eine Aufgabe. Halbzeit der Lebenszeit. Al Gore habe ich gerade gehört, meine Frau wies mich darauf hin. Al Gore hat sich gerade nach 40 Jahren Ehe von seiner Frau getrennt. Vielleicht denkt selbst ein Mann wie er, soll das schon alles gewesen sein? Kennst du nicht dieses trostlose Empfinden, in den Routinen stecken zu bleiben, den Zwängen ausgeliefert, darin zu ersticken? Ich will frei sein. Ich will das Leben fühlen. Ich will nicht immer weiter in denselben Bahnen laufen. Ich hätte mein Leben anders leben sollen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was habe ich alles versäumt? So hat die Frau vielleicht gedacht und gesagt, was habe ich versäumt? Mit diesem Langweiler ständig auf dem Sofa. Jetzt sucht sie die Chance und sie wird ihr gegeben. Und sie endet in der Katastrophe. Günther kommt mir vor wie einer, der sagt, ich stehe Mutterseelen allein auf dem Platz. Mutterseelen allein auf dem Platz. Ein Riesentor, was soll ich tun? Was soll jetzt noch kommen? Aber auch, wer bin ich eigentlich? Wer ist Günther, der als erwachsener Mann sich selbst verleugnet, der sich nicht ausspricht, der nicht zu sich steht? Spiele ich nicht immer nur Rollen in meiner Familie, im Beruf, in der Gemeinde? Ich bin es so leid. Ich habe es so satt. Wie schön könnte es sein, wenn unerfüllte Träume wahr würden. Aber dafür muss man seinen Traum erstmal zu Papier bringen. Schiedsrichter auf dem Platz. Sie hören nicht auf zu fragen, während Jesus da kniet und schreibt und denkt und betet. Sie hören nicht auf zu fragen, poolen immer weiter, Jesus richtet sich schließlich auf. Und was er dann sagt, damit haben sie nicht gerechnet. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus erkennt, der Sinn der Strafe ist, dass man unter sich bleibt. Das ist der Sinn der Strafe im Kollektiv, in einer Gemeinschaft, gleich welcher Art. Das ist auch der Sinn der Strafe in Gemeinde, dass man unter sich bleibt. Ich kaufte jetzt Erdbeeren ein für eine Bowle und ich stand an diesem Regal mit diesen ganz vielen Erdbeerkörbchen und da stand eine junge Frau neben mir und sie begann, dieses Körbchen quasi auszuleeren und alle, die nicht so gut waren, in ein anderes Körbchen zu tun und die Guten des Körbchens recht in ihr Körbchen. Ich dachte mir, dieses Körbchen nimmst du nicht, gehst wo ganz anders hin. Ich habe allerdings mal geguckt, ob den Trick auch jemand anders drauf hatte. Auslesen der Erdbeeren. Solange man zusammensteht, die vielen Guten gegen den einzelnen Schlechten, so lange fühlt man sich sicher. Keine Irritation. Alles, wie es sein soll. Aber man macht sich was vor. Die Guten sind unter sich, die faulen Erdbeeren sind ausgelesen. Darum geht's den Pharisäern. Was machen wir mit der? Bringen wir sie um? Der Hackmechanismus funktioniert auch unter uns. Wenn man Möwen vom Schiff aus beobachtet, sieht man, dass die nicht nur nach dem fliegen, was man da hinwirft, sondern die gehen aufeinander zu. Und das Schwächste, das kranke Tier, wird im Möwenverband mit spitzen Schnabelhienen von der Nahrung vertrieben und damit über kurz oder lang in den Tod gejagt. Natürliche Selektion. Die Gesunden, die Sündlosen, bleiben gerne unter sich. Die Starken dürfen weiterfliegen. Die durch Schuld ausgelöste Irritation, wie bei dieser Frau, wird ausgemerzt. Und die sich langsam anbahnende Entfremdung, wie bei Günther, die auch. Gruppendynamische Selbststabilisierung. Das ist Strafe. Aber Jesus ruft jeden Einzelnen in die Verantwortung. Das Kollektiv soll nicht mehr länger denken und sagen, wir sind in Ordnung, sondern der Einzelne soll sagen, ich bin in Ordnung. Jesus führt uns vor Augen, die Trennung zwischen uns Guten und den anderen Bösen ist eine Illusion. Willst du sagen, ich bin in Ordnung? Dann stell dich nicht in den Kreis der vielen, sondern tritt hervor und wirf den ersten Stein. Das ist die Botschaft Jesu. Und so bringt er die Menschen, und das ist durchaus überraschend, zur Erkenntnis. Er führt sie tatsächlich zur Selbstreflexion. Wer sagen kann oder sagen will, dass er nicht wisse, wovon hier die Rede ist, dort auf dem Tempelhof oder hier im Anspiel, der werfe den ersten Stein. Mit dem Gesetz allein, sagt Jesus, kann niemand leben, denn es verurteilt einen jeden in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Wir brauchen alle einen anderen Herrn, der uns gegen alle Widersprüche zum Leben hilft. Diesen Herrn brauchen wir. Und welch ein Segen, wirklich eine Freude in dieser Geschichte, eine gute Nachricht. Der Einwurf Jesu fruchtet. Niemand nämlich fällt in Versuchung, lässt sich verführen, den Stein zu nehmen. Jeder entdeckt das, was auf seinem Zettel stehen könnte. Meine tiefste Sehnsucht unerfüllt. Ich verstehe diese Frau. Niemand fällt in Versuchung. Aus Anklägern werden Einsichtige. Aus bitteren Richtern werden Reumütige. Aus Ordnungshütern Solidaritätsträger. Und interessant, die Älteren gingen zuerst. Sie hatten schon etwas gelernt über ihr Leben. Ein bisschen mehr der Wahrheit begriffen. Wer sich mit dem Gefühl seiner unwiderruflichen Schuld in die Hände Gottes begibt oder vielleicht auch mit diesem Gefühl dessen, dass er gar nichts mehr von Gott hört, du nichts mehr von ihm wahrnimmst. Wenn es dir so geht, dann triffst du auf einen Gott, der dich nicht richtet, sondern der dich rettet, der nicht Recht behalten will, sondern deine Rechtfertigung möchte, einen Vater, der nicht straft, sondern versteht. Bote dieses Vaters ist sein Sohn, ist Jesus Christus. Der Hymnus auf sein Leben, auf seine Art. Auch ich verurteile dich nicht. Das ist ein Freispruch. tu diese Sünde nicht mehr. Ich verurteile dich nicht für deine Entfremdung, aber komm zurück. Jetzt kümmere dich. Komm zu dir und komm neu zu mir. Tu diese Sünde nicht mehr, das ist nicht Bedingung der Vergebung, aber auch kein Freifahrtsschein. Jesus vertraut damit die Frau ihrem eigenen Gewissen an und den Händen Gottes. Und er vertraut dich, deinem Gewissen, deinem Innern, deinem Leben an und den guten Händen Gottes. Da hat Jesus keine Angst, dass dieses Gehenlassen, diese Frau gehenlassen, dass dieses Gehenlassen im Abriss endet. Sondern diese Frau ist ihm begegnet. Ich verurteile dich nicht, hast du das gehört? Wo sind sie hingegangen? Alle sind sie weg. Ich verurteile dich auch nicht. Ist dir das klar? Angekommen? Ja. Das ist die neue Chance. Das ist die neue Perspektive. Das ist der Weg aus der Tristesse, langweiligen Glaubens herauszukommen, indem wir das Eigentliche neu entdecken. Dieser Gott ist für mich. Dieser Gott ist einer, der Freiheit erlaubt. Dieses ist auch ein Gott, der uns Freiheit schenkt durch Ordnung, aber der nicht Ordnung und Gesetz an die erste Stelle setzt. Sind wir zur Halbzeit unseres Lebens, zu unserer Lebensmitte und darüber hinaus gelangt, dann können wir nicht nochmals ganz von vorne anfangen. Das sagen wir ja oft, du kannst noch einmal ganz von vorne anfangen, aber mit Verlaub, einem 50-Jährigen kannst du das nicht mehr erzählen. Denn das Leben ist schon eine gute Strecke gegangen, 5 Jahrzehnte. Die Fehler sind gemacht, die Kinder sind erzogen, die sind aus dem Haus, deine Ehe ist so, wie sie ist. Da ist nichts mehr mit ganz von vorne noch einmal anfangen, aber da ist, jetzt bin ich bei dir. Du kommst endlich zu dir. Jesus wird sich freuen mit diesem Günther und sagen, einer, der aufrichtig wird, dem kann ich helfen. Einer, der das Verborgene, das im Meer tief Versenkte, sich dessen bewusst wird, wo der Bruch ist, was da anschwemmt an stinkendem Öl in seinem Leben, an den Strand gespült wird. Diesem Menschen kann ich helfen, denn jetzt reden wir über das Eigentliche. Wir reden über ihn und nicht mehr über die Formen und das, was man macht in der Gemeinde und was man nicht macht und wie man zu sein hat oder auch nicht. Wie die anderen sind und denken, es geht um dich. Um dich geht's, Jesus. Darum sage ich nicht, die Chance ist, fang noch mal ganz von vorne an, sondern die Wege deines Lebens, unseres Lebens, diese Wege können wir nur einmal gehen und wir können sie nicht wiederholen. Aber wir können immer beginnen, einen neuen Weg einzuschlagen. Niemand von uns muss die ganze Wegstrecke noch einmal zurück und noch einmal hoch. Aber heute können wir beginnen, neue Wege zu gehen. Heute, nach 12 Jahren Gemeindebesuch und Chorgesang, kann ich bei mir ankommen, kannst du bei dir ankommen, kann Jesus Wunden öffnen, kann sagen, auf deinem Zettel steht immer noch nichts. Das ist nicht verbunden, das ist nicht geheilt, es ist noch nicht mal ausgesprochen, was deine tiefste Sehnsucht ist. Was dir das Leben vorenthält, worum du trauerst, weinst, innerlich bitter bist. Und je bitterer wir werden über uns selbst, desto ärgerlicher werden wir über die anderen, desto gesetzlicher und gnadenloser. Ehrlich sein, nicht mehr sich selbst verleugnen, das ist ein neuer Weg. Und das ist eine neue Chance, auch für die Gemeinde, für uns. Das ist, wenn du ohne Sünde bist, werf den Stein und sonst leg ihn aus der Hand. Du musst es ja nicht tun. Wenn Gott selbst nicht verurteilt, wie dann wir? Ziel ist nicht Ausmerzung, Ziel ist nicht, dass Gemeinde sich selber gruppendynamisch selbst stabilisiert, sondern Ziel ist, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die wahr sind voreinander und vor ihrem Gott, die anziehend werden dadurch, dass sie etwas von der Liebe Gottes, von dieser Gnade, dieses Evangeliums begriffen haben. Ein Hymnus auf das Wesen unseres Herrn, Jesus Christus. Es gibt keinen besseren Gott und Herrn.
Lass mal bitte aufstehen. Ich möchte kurz vor der Anbetungszeit beten. Danke Gott, dass du auf den Formen nicht achtest, dass du auf uns persönlich interessiert bist. Hilf uns darüber nachzudenken, was du für uns getan hast, und in der Anbetungszeit möchte ich nicht nur Formen von Musik und Texte singen, sondern möchte ich von Herzen überlegen, wie unsere Beziehung zu dir steht. Amen.
spielt zu seiner Ehre. Gebt ihm euer Bestes. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was hat, wird Lobe den Herrn. Alles, was hat, wird Lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, Lobe den Herrn.
Fast alles in der Gottesdienst heute hat mich sehr bewegt. Das Schauspiel, ich kann es sehr am Nachempfinden, und die Predigt auch. Und eine Geschichte, was mich immer wieder in mein Leben begegnet, ist das von dem verlorenen Sohn. Und ich denke, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das immer wieder so, dass mein Leben oder dass diese Geschichte mein Leben entspricht. Immer wieder weglaufen von Gott und dann irgendwann sehen, dass das nicht so toll läuft und dann zum Sinnen kommen und zurück zu Gott. Und es gab eine, vor Jahren, als ich ganz junger Christ war, eine Traktate, also ein Heft, das wir verteilt haben, so ein bisschen Comic-Heftmäßig. Kannst du das Bild jetzt zeigen? Und da war ein Bild drin, was mich immer sehr entsprach. Ist ein bisschen vielleicht kindisch, aber das hat mich sehr bewegt, immer wieder, weil am Ende der Geschichte kommen wir zum Jesus. Selbst wenn es zu dem ersten Bekehrung ist oder wenn wir ab und zu Blödsinn in unserem Leben machen. Und neulich habe ich gelernt, auch wenn das Leben nicht mehr Sinn macht, wenn die alte Beschäftigung im Christentum, was alles drum und dran anhängt, nicht mehr erfüllt, tiefer drin zu blicken und sagen, eigentlich habe ich Jesus nicht begegnet, ich habe nur meine Beschäftigung, mein Tun begegnet. Und ich denke, was Arne sagen wollte, wir sollen zu Jesus kommen. Und das sagt dieses Bild für mich. Und das Lied heißt jetzt, komm zu Jesus.
Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. O, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. Ist die Last verschwunden, ins tiefste Meer versenkt. Sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt. Nun sing zu Jesus, sing zu Jesus, sing zu Jesus und leb. Keine Angst zu krabbeln, als neugeborenes Kind. Vergiss nicht, manchmal fallen wir auch hin. Nun fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und leb. Dein Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. Dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz. Schrei zu Jesus, schrei zu Jesus,
schrei zu Jesus und leb. Wenn Liebe übersprudelt, Musik die Nacht erfüllt, die Freude deine Leidenschaft enthüllt, dann tanz für Jesus, dann tanz für Jesus, dann tanz für Jesus und leb. Dann tanz für Jesus, tanz für Jesus, tanz für Jesus und leb. Herzschlag, sage Liebe wohl, geh in Frieden, denn er wartet schon. Flieg heim zu Jesus, flieg heim zu Jesus, heim zu Jesus und leb. Flieg heim zu Jesus, flieg heim zu Jesus, heim zu Jesus und leb.
Danke, Jesus, dass wir das machen können. Amen.
Möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Das müsste jetzt noch viel tiefer gehen hier, so ganz rein. Und irgendwie bin ich auch gerade in einer ganz traurigen Stimmung, weil wir müssen leider Abschied nehmen heute von lieben Mitgeschwistern, die eine Zeit lang unsere Wegstrecke begleitet haben. Und ich bitte die Ruth mal nach vorne. Denn die Ruth möchte jetzt stellvertretend für uns auf Wiedersehen sagen.
Ja, wir müssen Abschied nehmen, aber ich sage dazu vielleicht noch, dass wir heute Abend das Abendmahl feiern und da werden wir auch neue Gemeindeglieder begrüßen können. Das ist auch eine schöne Sache. Aber heute Morgen heißt es also Abschied nehmen und da möchte ich mal die Rebecca Schulz und Markus und Ulrike Felbig nach vorne bitten. Es sind gleich drei Leute. Hallo Rebecca, hallo Markus und hallo Ulrike. Rebecca, ich fange mal mit dir an. Du hast gerade diese Woche dein Abitur bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, sich zu freuen, aber wir müssen auch leider Abschied nehmen von dir und du kannst uns vielleicht mal kurz erzählen, wo du hingehst.
Genau. Also ich ziehe jetzt zu meiner Mama zurück nach München und werde versuchen, mich da um einen Studienplatz zu bemühen im Bereich der Sprachtherapie bzw. der schwerhörigen Pädagogik. Ja, genau.
Gut. Ja, ich denke, du bist aber ab und zu vielleicht nochmal zu Besuch in Dortmund und wir werden dich dann nochmal sehen. Deine Großeltern wohnen ja auch hier, ne? Und dann freuen wir uns immer, dich dann auch nochmal zu sehen. Ja, und Ulrike und Markus, da müssen wir auch Abschied nehmen. Ihr habt viele Jahre hier mitgearbeitet und ich sage einfach auch nochmal Dank für das alles. Auch in der letzten Zeit hast du dich im Kindergottesdienst auch noch sehr engagiert oder gepredigt in Tochtergemeinden. Ja, und vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz sagen, wo es jetzt für euch hingeht.
Ja, also geografisch geht es für uns Richtung Böhnen. Das liegt für die, die es nicht wissen, nördlich von Unna, an der A2 gelegen. Ich habe festgestellt, es gibt doch Dortmunder, die das noch nicht so ganz einordnen können. Ich kannte es vorher auch nicht. Ja, wir werden weiter unserer Arbeit nachgehen. Ulrike wird weiter als Lehrerin arbeiten. Ich werde weiter meiner Tätigkeit nachgehen und nebenbei natürlich immer noch als Theologe am Wochenende predigen, weiter im Bereich Seelsorge tätig sein, aber das eher dann so nebenberuflich. Ja, und von daher in drei Wochen? Genau, ziehen wir aus, machen Platz für Kyros und ja, dann ist dieser große Schritt für uns getan. Ja, wir werden weiter wahrscheinlich in der Nachbargemeinde in Unna zu finden sein und ja, vielleicht sieht man sich dann irgendwie mal so auf Kreisebene. Ja, euch auch nochmal ganz herzlichen Dank für die, ich glaube inzwischen 6 Jahre, wenn ich mich nicht richtig fast 6 Jahre verrechnet habe. Ja. Ja, ungefähr so. Ihr könnt ja selber nachrechnen, ne? Danke für die vielen tollen Begegnungen, die wir mit euch hatten, für die schöne Zeit. Ja, Gottes Segen euch, auch von unserer Seite nochmal.
Ja, danke schön. Ich möchte einfach für euch drei noch beten und ja. Vater, wir danken dir für Ulrike, für Markus und auch für Rebecca. Sie sind eine Zeit ihres Weges mit uns gegangen hier in der Gemeinde und dafür sagen wir dir ganz herzlich Dank, dass wir sie kennenlernen durften und auch in so unterschiedlicher Art und Weise auch erleben durften. Wir möchten dich jetzt darum bitten, dass du mit jedem Einzelnen von ihnen gehst, mit Ulrike und Markus, wenn sie in Unna ihr neues geistliches Zuhause finden, aber auch mit Rebecca, wenn sie nach München geht und dort auch eine neue Gemeinde sucht. Sei du bei ihnen, schenk, dass sie auch das finden an den neuen Orten, was sie wirklich brauchen, dass sie auch ja, weiterhin geistlich wachsen können und Gemeinschaft mit dir und mit anderen Christen erleben. Segne du jeden Einzelnen von ihnen. Auch die Kinder von Ulrike und Markus, für die bitten wir auch, dass du auch sie segnest. Sei du bei ihnen. Amen.
Achso, soll ich auch nochmal? Also wir nehmen nicht alles mit, was wir hier mitten hingebracht haben. Wir haben da hinten in der Ecke noch einen kleinen Tisch aufgebaut mit ein paar Sachen. Wenn euch davon irgendwas interessiert, so ging eine kleine Spende für befreundete Missionare, die momentan ein bisschen Probleme haben, finanzieller Natur, dürft ihr gerne bei uns nachher mal am Tisch vorbeikommen, auch nochmal Hände schütteln und ja. Danke.
Achso. Ja, das war als Terrassenverkauf angekündigt, aber ich glaube, die hatten Angst wegen, genau, wegen Regen. Also guck doch bitte nochmal danach. Und Markus, dir wollte ich auch persönlich nochmal Danke sagen für die Gottesdienste, die wir zusammen gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft noch mal ganz kurz Platz nehmen, dauert nicht mehr lange. Jetzt kommen noch mal die angekündigt anderen Ansagen. Das war der Terrassenverkauf. Dann werden für die Gemeindefreizeit noch Kuchenbäcker gesucht. Ich weiß jetzt gar nicht, Ruth, sollen die sich bei dir melden oder bei wem? Bei der Ruth Dussmann oder bei der Gabi von Dewitz bitte noch mal melden, wer das noch schafft. Der Schulkigo fällt am 20. Juni aus, weil dann die Kinder auf dem Kreiskindertag in Wartenberg sind. Also denkt bitte daran, wenn eure Kinder dann nicht mit hinfahren, das ist nächsten Sonntag, dass dann ihr was anderes euch überlegen müsst, wo die dann sind. Am kommenden Mittwoch ist hier im Gemeindehaus ein Israelabend mit dem Ehepaar Gabi und Rainer Schmidt. Das sind liebe Freunde von den Kriegs, die dann an dem Abend auch da sein werden zu dem Thema Dies ist mein Land, der Kampf um das Heilige Land, wem gehört es? Ich habe die Schmitz schon selber sehr häufig gehört und das ist sehr, sehr, sehr interessant immer wieder, weil sie aus Israel jetzt ja aktuell wieder hier sind in Deutschland im Moment. So, dann ihr lieben Hans, soll ich es selber sagen mit dem Pulli oder ja? Dann, oder Dirk, möchtest du nochmal, oder Silke nach vorne? Ich habe nämlich gestern eine E-Mail gekriegt, dass ich an den Pullover denken soll.
Ja, wir möchten euch nochmal ganz herzlich einladen zum offenen Garten. Das Stichwort heute war ja Herzenswünsche. Das haben wir vorher nicht gewusst, aber einer unserer Herzenswünsche ist immer wieder gute Gemeinschaft, gute Begegnung. Dazu laden wir euch heute ganz herzlich ein. Heute Morgen stand ich noch da und habe vorbereitet. Es ist also alles vorher da. Ihr müsst jetzt nicht irgendwas ausfrieren, organisieren, Hektik machen. Ihr dürft so, wie ihr seid, aufstehen, mitkommen. Unsere jüngste Tochter schnitt heute Morgen Bratwurst auf und sagte ganz verzagt bei der 250. Mama, was machen wir nur, wenn die nicht kommen? Müssen wir die alle selber essen? Da habe ich gesagt, kein Problem, wir werden die alle begeistern, dass sie kommen. Ich hoffe, ihr tut das und kommt gleich alle mit.
Wer nicht so genau weiß, wo wir wohnen, es ist am einfachsten, ihr tut euch zusammen und fahrt zusammen von hier aus. Es gibt viele, die wissen, wo wir wohnen. Wer trotzdem nicht von hier aus losfahren kann und so, also die grobe Richtung ist B1, B54, Abfahrt Wellinghofen Richtung Zoo. Zoo ist immer ganz gut und dann geht's links in die Hagener Straße und rechts, links weiter dann bei uns. Das ist also recht einfach zu finden. Ansonsten guckt in eure Mails, die ihr gestern gekriegt habt, wenn ihr Mitglied wart, da ist noch eine kleine Karte drin oder sucht meine Telefonnummer raus und ruft einfach an. Wir finden euch dann schon. Notweg 11, für alle, die ein Navi haben.
An dieser Stelle wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Wir hatten gestern schon Mitarbeiter aus dem Teenskreis da und auch Teens, die uns geholfen haben, alles vorzubereiten. Auch jetzt sind Leute aus dem Jet da und sorgen dafür, dass wir hier so ruhig stehen können, euch alle einladen können. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal.
Das Beste von der E-Mail war die Möglichkeit, auch mit dem Hubschrauber zu kommen. Der nächste Hubschrauberlandeplatz ist am Augustinum. Das war das Beste. Heute gibt es keinen Kaffee, weil, ich sag jetzt mal, ja, den gibt es nämlich bei Hans. Nein, das hat einen anderen Grund. Das hat den Grund, dass es keine Mitarbeiter gab für heute. Und es ist einfach so, dass ihr, vielleicht lest ihr es hinten nochmal auf den Goodie-Zetteln, dass einfach Mitarbeiter dafür noch gesucht werden, die sich sonntags bereit erklären, den Kaffee zu kochen. Dafür gibt es aber heute Abend was anderes. Und ich möchte euch da ganz herzlich zu einladen, kommt und schmeckt. Schmeckt das Blut und das Brot Jesu heute Abend, das Abendmahl. Alle, die Jesus in ihrem Herzen haben, lade ich herzlich dazu ein, um 20 Uhr. Für diejenigen, die unsere Gemeinde heute das erste Mal besuchen, auch da herzliche Einladung an den Infopoint, wo das große I hinten dran ist, doch zu gehen, sich einmal ein Überraschungsgeschenk überreichen zu lassen und vielleicht einfach Kontakt mit uns aufzunehmen. Und wer heute gedacht hat, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde auch gekommen, wo ich mal mit jemandem über meinen Herzenswunsch oder andere Dinge sprechen möchte, den lade ich ein, doch mit sich beten zu lassen. Und der einfach das hier lassen möchte, da, genau da ist ein ganz super Platz, da oben am Kreuz. Lasst es einfach hier. Ich möchte jetzt nochmal mit euch einen Segen sprechen und vielleicht steht ihr dazu auch nochmal auf. Aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24, da steht: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Und einen gesegneten Tag euch.